Uns Trainern, vor allem den positiven Trainern, wird ja sehr oft vorgeworfen, dass wir unsere Hunde mit Wattebäuschen beschießen, mit Leckerlis beschießen und den Hund locken. Und sicher auch oft zu Recht in vielen Situationen, die jetzt nicht uns betreffen, weil ich weiß, wie wir arbeiten. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass mein Hund in 2 bis 17 Situationen leinenführig ist, aber in den 347 anderen Situationen ist er nicht leinenführig. Was tue ich da? Wie gehe ich mit diesen Situationen um?
Also, es kommt natürlich, wie schon gesagt, sehr auf deinen Trainingsstand an, was du und dein Hund schon schaffen können. Und es hat keinen Sinn, zu sagen, ich kann zwar nicht mal noch auf dem Feld, wo nichts ist, mit meinem Hund 10 Meter in der Leine leinenführig gehen. Dann fahre ich jetzt in die Stadt und mache das da mit ganz vielen Menschen und Hunden und ärgere mich dann, dass es nicht geht. Also immer bedenken, was schaffe ich auch? Wenn ich jetzt einen super Stress bekomme, wenn da mehr Menschen sind und mehr Hunde sind, dann kann ich kann ich meinem Hund nicht helfen. Und wenn ich ihm nicht helfen kann, wer soll ihm dann helfen? Also wer soll ihn dann anderen? Wer soll mit ihm kommunizieren? Das heißt, ich als Mensch bin da erstmal der erste Parameter, der ganz wichtig ist zu bedenken. Was schaffe ich? Wo fühle ich mich sicher? Wo habe ich zumindest das Gefühl, dass wir es schaffen können? Weil wenn ich schon voll überfordert bin bei dem Gedanken, dass wir da jetzt irgendwo hinfahren oder das da und da üben, dann hat das auch nicht viel Sinn, das zu machen. Das heißt, erstmal schauen, dass es mir gut geht. Und dann schauen, was kann mein Hund? Also auch wenn ich sage, ja, mir sind alle Hunde egal und mir sind alle Menschen egal, ich finde das super cool. Für den Hund, gerade wenn der vielleicht jung ist, der wird vielleicht aufgeregt sein, der wird mit anderen Hunden spielen wollen. Und dann muss ich mir überlegen, ist das fair, dass ich das von ihm jetzt erwarte, da in dieser Situation? Oder ist es eigentlich dann mein Fehler, weil ich ihn in eine Situation bringe, die er nicht meistern kann? Wie wenn ich jetzt jemanden, der gerade den Führerschein macht, in einen LKW setze und möchte, dass der da jetzt losfährt im ersten Bezirk und, keine Ahnung, einparkt. Dann ist nicht die Schuld vom Schüler, sondern von mir, weil ich ihn in eine Situation bringe, die für ihn nicht machbar ist, nicht schaffbar ist. Das heißt, wenn ich der Trainer bin, der Lehrer bin, also ich bin ja immer die Bezugsperson quasi für meinen Hund, die seine Trainingssituationen schaffen muss. Und da suche ich mir möglichst viele Trainingssituationen, wo ich das Gefühl habe, das können wir schaffen. Und dann schaffe ich ganz viele positive Erfahrungen. Und natürlich wird es dann auch noch die anderen Situationen geben, wo es halt nicht geht. Da machen wir einfach, nehmen wir die Leine kurz und durch, also Augen zu und durch quasi. Natürlich versuchen wir uns, also unterstützen wir unseren Hund so gut es geht, aber dann dürfen wir uns auch jetzt nicht Stress machen, wenn der Hund dann nicht perfekt leinenführig ist, weil das ist ganz normal und das ist auch okay.
Und ich glaube, dass da lässt sich auch guter Druck rausnehmen, weil du ja vorher gesagt hast, bei den Spaziergängen, wenn ich den Hund jetzt 5-mal was durchgehen lasse im Spaziergang und beim 6. Mal schaue ich erst drauf. Jetzt könnte man ja auch sagen, naja, wenn ich in einer Situation bin, wo es mir so schlecht geht und wo es meinem Hund schlecht geht, aber ich muss da jetzt durch, passiert ja eigentlich genau dasselbe. Und da ist unser großes Aber und unser großes Nein, weil wir alles anleiten, was der Hund tun soll.
Genau.
Es ist ein Komm, es ist ein Warte. Ob das jetzt danach mit einem Mitnehmen an der Leine ist oder Abstoppen an der Leine ist, wenn es zu anstrengend ist, ist vollkommen in Ordnung. Beziehungsweise ich sage da ja immer in den Kursen, du kannst deinem Kind beibringen, bei Grün über die Straße zu gehen und bei Rot stehen zu bleiben. Nur wenn es über Rot drüber rennt, wirst du dem Hund nicht auch eine Wasserflasche entgegenschießen und sagen, du bist ein schlechtes Kind oder ein schlechter Hund, sondern du wirst es an der Hand nehmen und von der Straße runterziehen.
Ja.
Wurscht, wie sich das jetzt anfühlt oder wie das aussehen mag. Du wirst dein Kind retten aus dieser Situation.
Ja.
Und genau so kann man das aber eigentlich auch bei den Hunden sehen, die in eine Situation kommen, wo jetzt ganz, ganz viel rundherum passiert und wir sagen, hey, du ziehst an der Leine, ist in Ordnung, aber ich sagte, wir gehen jetzt weiter und ich
Genau.
moderiere das Ganze durch.
Wieder raus aus der Situation nehmen, quasi, wo es dann auch wieder funktionieren kann. Was mir auch noch eingefallen ist gerade, wichtig ist auch, dass wir nicht ein falsches Bild von Leinenführigkeit haben. Leinenführigkeit ist nicht, dass der Hund jetzt bei einem 2-Stunden-Spaziergang die ganze Zeit neben mir geht und seine Umwelt komplett ignoriert und ausblendet. Solche Hunde mag es geben bei manchen Trainern. Und dann sagt man, oh, das ist ein braver Hund. Aber eigentlich kann man das mehr vergleichen wie, wenn wir Menschen eine Depression haben zum Beispiel und sagen und aufgegeben haben. Der Hund sagt dann, okay, es bringt sowieso nichts. Ich komme sowieso nicht dahin, wo ich hin will. der ist immer nur gemein zu mir oder ich habe Schmerzen oder was auch immer. Es ist halt nicht die Situation, die wir haben möchten mit unserem Hund. Der Hund darf natürlich schnüffeln und sein Ding machen, aber eben nicht, wenn ich gerade an lockerer Leine von dort nach dort gehen möchte. Also dann möchte ich, dass mein Hund auch bei mir ist, an lockerer, kurzer Leine. Aber sobald ich sage, so jetzt darfst du deine Zeit haben, jetzt darfst du schnüffeln, jetzt darfst du deine Geschäfte erledigen, was auch immer, dann darf der Hund auch machen. Dann darf ich auch auf ihn warten, dann, ja, dann hat er mal Pause quasi. Und das ist wichtig, dass wir das eben abwechseln. Dass wir nicht nur in diesem einen Modus bleiben die ganze Zeit und denken, der Hund darf jetzt gar nichts mehr, weil sonst ist er nicht leinenführig, sondern der darf natürlich Hund sein. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass er das auch darf und macht und tut. Ja. Aber halt erst, wenn wir sagen und nicht, wenn er mich hinzieht. Genau. Das,
wir haben ja vorher über die Werkzeuge geredet oder das Equipment, das wir brauchen. Und da ist eigentlich das allerwichtigste Equipment, das wir haben, du hast es eh schon öfters auch gesagt, die Kommunikation. Und das ist eben das, was dann die Leinenführigkeit auch irgendwie ausmacht, weil du hast es jetzt eh gerade schön gesagt, wie schlimm ist eigentlich der Gedanke, dass wir uns denken, mein Hund muss 2 Stunden neben mir gehen. Das ist so, als würden wir 24 Stunden am Tag durcharbeiten, ohne irgendeine Pause. Wir sitzen jetzt da und reden, pfeif auf die 24 Stunden, bleiben bei 8 Stunden, bei unserer normalen Arbeitszeit. Ich denke mir, die 15 Minuten, die wir zwischen den Kursen haben, wenn wir einen Kurs halten, das brauchen wir schon, um kurz durchzuatmen, sich neu zu sortieren und so weiter. Und unseren Hunden geht es nicht anders. Das sind Lebewesen, das sind keine Roboter und das muss man einfach stark im Kopf behalten. Und vor allem am Anfang von diesem Training gehören ganz, 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 ganz viele Pausen dazu.
Ja.
Du hast ja vorher gesagt, es ist ein bisschen kontrovers, beziehungsweise es mag vielleicht komisch klingen, dass Leinenführigkeit ohne Leine auch funktioniert.
Mhm.
Was hast du damit gemeint? Ich meine, ich weiß, was du damit meinst, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke, den du da dahinter hast.
Okay. Ich meine damit, dass es bei der Leinenführigkeit mir jetzt zum Beispiel, das mag bei jedem auch ein bisschen anders sein, darum geht, dass mein Hund aufmerksam ist, dass er bei mir ist, dass er mit mir kommunizieren kann. Also, dass der mitkriegt, wenn ich stehen bleibe, wenn ich weitergehe, wenn ich schneller gehe, wenn ich langsamer gehe, was auch immer. Dass er halt bei mir ist, mit einem Ohr zumindest. Und dass die Leine da gar nicht so eine große Rolle spielt. Also, dass nicht permanent ein Zug oder Druck oder Sonstiges auf der Leine ist, gerade das wollen wir eben nicht, dass der Hund die Leine, eigentlich sollte sie eben gar nicht spüren. Und dann macht es ja auch keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt dann die ganz lange Schleppleine dran habe, wo der eigentlich 20 Meter weiter weg sein könnte, aber trotzdem bei mir ist, weil wir das so geübt haben, weil er das gelernt hat, weil er das weiß, jetzt soll er da sein. Das macht ihm auch Spaß, es soll ja Spaß machen. Also ich finde, Training soll Spaß machen, das soll jetzt kein Zwang sein. Deswegen möchte ich auch nicht mit Korrekturen arbeiten, weil das dann für den einen kein Spaß mehr ist, und zwar für den Hund, und das ist ein bisschen unfair, weil der Hund weiß es ja nicht besser. Wie ich schon gesagt habe, der Hund macht ja nie was, weil er jetzt absichtlich was Falsches tun möchte. Deshalb ist diese Kommunikation, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Toni, ganz, ganz wichtig, dass ich mit meinem Hund kommunizieren kann, dass ich sage, so, jetzt machen wir das, jetzt gehen wir dahin, jetzt darfst du schnüffeln, jetzt was auch immer ich ihm sagen möchte. Und am Anfang wird eine kurze Leine sehr hilfreich sein, weil da wird der Hund noch mehr Fehler machen. Und wenn der dann an der 10-Meter-Leine hängt und dann 10 Meter in den Fehler reinläuft, bis er abgestoppt wird, bis er merkt, dass das ein Fehler ist, ist es ein bisschen blöd fürs Lernen. Deswegen ist es hilfreich, wenn ich die Leine wirklich kurz nehmen kann und der Hund nach einem Schritt merkt, oh, okay, das, so komme ich jetzt nicht weiter. Weil da kann ich ihm schon wieder sagen, na, wenn du bei mir bist, das ist super cool. Das kann ich schon loben, bestätigen, was auch immer. Und zwar, ich ändere den Fokus von das ist falsch, das muss ich korrigieren, zu das ist richtig, das möchte ich, dass du tust. Weil nur so kann der Hund lernen, was er tun soll. Wenn man sich da ein bisschen hineinversetzt, ist das eigentlich ganz logisch. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr lernt eine neue Sprache oder Instrument oder irgendwas und ihr habt einen Trainer oder Lehrer und der steht daneben und sagt falsch, 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 falsch. Wie sonst? Wie mache ich das sonst? Bitte hilf mir doch. Und wenn der immer nur sagt nein, ist es sehr, sehr demotivierend. Das heißt, irgendwann denkt sich, ja, okay, jetzt habe ich auch keine Lust mehr und werde wahrscheinlich aufhören, diese Sprache zu lernen oder das Instrument und sagen, da gehe ich mache ich lieber was anderes, weil das macht mir keinen Spaß. Und genauso geht es beim Hund auch, wenn wir sagen, na, das ist falsch, vorne ist falsch, hinten ist falsch, rechts ist falsch, links ist falsch, sagt der Hund so, ja, bitte, und was sonst? Stattdessen können wir ihm einfach sagen, das ist richtig, neben mir ist richtig. Da bekommst du den Jackpot, da bekommst du eine Belohnung. Oder da darfst du dann auch schnüffeln gehen, weil der Hund möchte ja gern schnüffeln gehen. Und da sage ich dann, okay, wenn du das super gemacht hast, dann geh schnüffeln. Und dann wird der Hund auch viel bereiter sein zu kooperieren. Also der sagt dann, ja, okay, ich darf eben, ein Mensch lässt mich, da macht es auch mehr Spaß, mal mit ihm was zu machen, weil sonst denkt er immer so, ich muss ja ziehen, sonst komme ich da nicht hin und da riecht es so spannend, da ist alles so cool und der hindert mich an allem, was cool ist, diese blöde Leine. Und genauso soll es eben nicht sein, sondern der Hund soll wissen, er darf das machen, was er tun möchte. Und da muss er gar nicht ziehen. Das wird wirklich, das ist viel kooperativer und viel freundlicher gestaltet, das Ganze.
Ja, ich hoffe. Ich finde, du hast auch was Cooles gerade angesprochen, die blöde Leine nämlich auch, dass man theoretisch direkt auch beim Anleinen startet eigentlich mit dem Training, mit dem Leinenführigkeitstraining, dass die Leine gar nicht immer in blöden, also in coolen, für den Hund coolen Situationen sind und dann leint man ihn halt an und dann geht man weg. Und dann denkt sich der Hund wirklich irgendwann mal so, okay, passt, die kommt jetzt wieder mit der Leine, ich renne mal weg, weil sonst kann ich nicht machen, wie ich will. Dass man da eigentlich auch schon das also die Leinenführigkeit beginnt zu trainieren, in der Art und Form und wann besonders man auch anleint und die Leine dann einsetzt.
Ja, auf jeden Fall, das ist auch, da denke ich jetzt an den Rückruf, weil du das gesagt hast, das sind dann die Leute, die den Hund immer nur abrufen, wenn er angeleint wird. Dann bleibt er so 2 Meter vorher stehen und sagt, ja, ich möchte aber nicht angeleint werden, weil immer, wenn du mich rufst, ist das Spiel vorbei. Und das ist genau das Gleiche, wenn die Leine immer nur da ankommt, wenn es blöd wird, dann wird die natürlich nicht positiv verknüpft sein.
Ich glaube, wir drei haben ja jetzt alle schon mit Welpen gearbeitet und ich glaube, wenn du sowas hörst, wenn du Anleinen hörst, haben wir alle drei dasselbe Bild von dem Welpen, der gerade spielt, abgerufen wird, der Abruf super funktioniert, der Mensch sich da schon nicht mehr freut, sondern nur mehr auf seine Leine konzentriert und ich leine dich gleich an. Anstatt, wie du gesagt hast, die Leine als was Positives zu belegen oder den Hund gar nicht anzuleinen, sondern nur einmal von 5 Mal den Hund anzuleinen. Ja. Genau, das nicht kombiniert wird, beziehungsweise dass das nicht verknüpft wird, dass die Leine Spaßende bedeutet. Aber du hast dann noch was Cooles gesagt, das ist mir jetzt die ganze Zeit im Kopf geblieben, nämlich der Fokus auf das Richtige. Warum zum Teufel ist es für uns Menschen so schwierig, den Fokus auf etwas Positives zu legen und so leicht den Fokus auf negative Dinge zu legen? Du bist ja jetzt auch unsere Psychologie-Tante. Und das ist ein Thema, das mich persönlich auch sehr, sehr stark beschäftigt und ich habe mich dazu gezwungen, positiver zu werden in meinem Leben, deswegen fällt es mir jetzt leichter. Aber wir sehen es ja, glaube ich, wöchentlich, Woche für Woche sehen wir es im Training, wie leicht sich Menschen von etwas Negativem mitnehmen lassen und wie schwer es ist, den Menschen zu sagen, hey, schau, wie viel dein Hund jetzt schon richtig macht.
Ja, aber.
Ja, aber, genau. Ja, das ist sehr schade. Das ist generell so. Das fällt mir generell auf. Nicht nur im Zusammenhang mit Hunden, dass Menschen immer nur so, oh, das war schlecht und das ist schon wieder blöd gelaufen und jetzt stehe ich im Stau. Und immer nur auf die negativen Dinge fokussieren. Das ist, ich weiß auch nicht. Also ich bin jetzt noch keine Psychologin. Wie gesagt, ich studiere noch. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Weisheiten verbreiten. Aber was ich auch lustig fand, ich habe da letztens gelesen, dass es Menschen sehr leicht fällt, negative Eigenschaften auf Hunde zu übertragen. So, der ist jetzt, der möchte die Macht an sich reißen, der ist dominant, der ist das und das, der macht das absichtlich. All diese Dinge, das eigentlich auch zum Vermenschlichen jetzt zählt, haben die Menschen überhaupt kein Problem, den Hund in dieser Hinsicht zu vermenschlichen und zu sagen, ja, der macht das absichtlich, der ist bösartig, was auch immer. Aber wenn es darum geht, dass man positive Eigenschaften auf Hunde überträgt, dann ist es vielleicht so, oh nein, man darf den Hund ja nicht vermenschlichen, wie kann man das nur tun? Das ist auch witzig, dass es eben so geteilt ist zwischen positive und negative Eigenschaften, schon allein darin. Ich möchte jetzt nicht so ins Thema Vermenschlichen vielleicht übergehen.
Nein, das ist sehr cool. Nein, das ist voll wichtig, weil wir unterstellen ja dem Hund so zu denken wie wir und alles so zu verstehen wie wir. Und quasi genau die gleichen Gedankengänge zu haben wie wir, aber wir verleugnen dann, dass er genauso empathisch und genauso gefühlvoll ist und genauso eine Unterstützung braucht oder, keine Ahnung, Angst hat, frustriert ist, eingeschüchtert ist oder sonst irgendetwas oder vielleicht komplett traurig oder depressiv, gibt es ja auch bei Hunden. Und das wird quasi da dem komplett abgesprochen, aber dafür unterstellen wir ihm quasi alles Negative.
Ja, das ist ja witzig, weil es eigentlich genau umgekehrt ist, so wie du sagst, der Hund kann ja gar nicht so komplex denken. Der kann nicht sagen, so, ich bin jetzt zu Hause alleine, wie könnte ich jetzt meine Besitzer ärgern? Oh, ich gehe und räume den Müll aus oder so. So kann ein Hund gar nicht denken, weil einfach das Gehirn gar nicht so komplex ist, die Großhirnrinde da. Das heißt, das geht gar nicht von der Biologie her. Aber Hunde haben genauso das gleiche Emotionssystem wie Menschen oder sehr ähnlich zumindest. Das heißt, sie können die Emotionen, wie wir annehmen, natürlich können wir das nicht wissen. Ich weiß ja auch nicht, wie ihr fühlt, das kann auch schon anders sein. Mhm. Aber trotzdem können wir annehmen, dass Hunde Emotionen sehr ähnlich empfinden wie wir. Und bei Hunden ist ja sehr viel vom Verhalten auf Emotionen zurückzuführen. Also die springen in die Lande, weil sie aufgeregt sind, weil sie sich freuen oder weil sie Angst haben. Also das ist sehr viel auf Emotionen bezogen. Und wenn man sich da mal überlegt, welche Emotion steht da eigentlich dahinter, dann ist es eigentlich ganz logisch, wie man da mit dem Hund dann arbeiten könnte oder wie man dem Hund dann helfen könnte. Nur leider wird das sehr oft vernachlässigt von den Menschen, die dann sich da gar nicht hineinversetzen oder das dann eben denken, oh, das darf ich nicht, weil das ist ja vermenschlichen. Aber wie gesagt, vermenschlichen mit Gefühlen ist okay,
mit Logik.
Gedankenlogik eher nicht so passend.
Ja. Deswegen ist ja die Idee einer Korrektur, die nicht vorher angekündigt wird, ja so verrückt eigentlich. Ich male euch jetzt ein Bild. Ich gehe mit meinem Hund auf der Straße und sage ihm nichts. Er geht 30 Sekunden neben mir. Ich sage ihm noch immer nichts. Er geht vier Schritte vor mir und von mir kommt ein Leinenruck. Woher soll der Hund jetzt verknüpfen? Ich bin vorgegangen, deswegen der Leinenruck da. Ich will schon fast Gottkomplex nennen, das will ich sagen, der Hund muss uns als einziges Thema sehen in seinem Leben, damit er das verknüpfen kann. Weil neben uns fährt ein Auto, der Wind weht, es riecht nach bestimmten Dingen, 14 Leute gehen vorbei, 3 Hunde gehen vorbei, vielleicht rennt eine Katze vor uns herum, der 7. Mensch von links hat gelbe Schuhe an und der Hund soll aber wissen, ich bin jetzt 4 Schritte vorgegangen, deswegen kommt der Leinenruck.
Interessante Ansicht jetzt. Das finde ich cool. Mit deinem Gottkomplex.
Aber stimmt wirklich. Das müsste bedeuten, dass der Hund eigentlich die ganze Zeit nur denkt, was mache ich damit, mein Mensch?
Ja.
Genau. So, was mache ich, damit mein Mensch ja nicht an der Leine ruckt? Oder was mache ich, damit mein Mensch das und das? Was mache ich?
Und das ist das, was ich allen mitgeben will. Ja, ihr seid wichtig für euren Hund. Ja, ihr seid höchstwahrscheinlich der Mittelpunkt des Universums für euren Hund. Nur wenn ich mit dem Finn rausgehe in der Früh und ihn an dem Punkt, wo ich ihn immer ableine, damit er seine Geschichten erledigen kann, ableine, dann ist er 30 Meter vor mir und fragt nicht mal nach, ob ich jetzt mitkommen will, sondern er geht und dreht sich dann irgendwann um, kommst du eh mit. Aber er macht seine Sache. Die Kommunikation ist da, aber ich bin nicht mehr sein Mittelpunkt. Er schaut die ganze Zeit nur, hey, bist noch da? Gehen wir noch in die Richtung? Ja, passt. Ich mache meine Sache. Aber nein, ich bin in dem Moment nicht das Allerwichtigste für ihn. Er muss pinkeln, er muss die schönen Liebesbriefe von den Damen durchlesen an den Ecken, die er kennt. Er muss sich orientieren, wo er jetzt gerade ist, welche Runde er gehen will und so weiter. Ja, das machen unsere Hunde halt auch. Und deswegen ist es für mich immer so schwer, dass viele Menschen denken, hey, wir sind der Mittelpunkt der Erde. 24 Stunden am Tag schaut unser Hund nur uns an und wir sind die Nummer 1 und deswegen verknüpft alles, was der Hund falsch macht, mit uns und mit unseren Wünschen, was der Hund machen sollte. Ich meine, je mehr du darüber nachdenkst, desto verrückter und komplizierter wird das Thema, ja.
Ja. Deswegen,
danke, dass du das Vermenschlichen angesprochen hast. Ich fand das urcool. Ich finde, das passt total zur Leinenführigkeit, weil Leinenführigkeit ist ein Erfolgsmodell vom Menschen, nicht vom Hund. Welchen großen Vorteil hat der Hund davon, neben uns zu gehen?
gar nichts eigentlich. Also, dass er vielleicht bei uns ist und wenn wir mit dem spielen und interagieren und sowas, das kann schon ganz lustig sein und ganz toll sein. Aber wenn wir in Kommunikation sind und wenn wir quasi was gemeinsam machen, sobald wir das Handy rausholen und sagen, okay, ich schaue jetzt kurz mal, ob auf Instagram ich jetzt ein paar Likes gekriegt habe oder sonst was, ab dem Moment ist es für unseren Hund uninteressant.
Ja, voll. Also das hätte ich auch, das kann schon Vorteil auch für den Hund haben. Gerade wenn wir jetzt an irgendeinen ängstlichen Hund denken, dann ist das für den sehr, sehr, kann das sehr hilfreich sein, wenn wir da sind und ihn unterstützen. Aber wie du schon gesagt hast, wir müssen ihn auch unterstützen. Wir müssen auch für ihn da sein und nicht nur physisch da sein. Hunde wollen ja eigentlich nachfragen, die wollen ja wissen, was tun wir, was machen wir, wie soll ich mich verhalten, aber wenn sie die Erfahrung machen, mein Mensch achtet überhaupt nicht auf mich und der beantwortet mir niemals meine Fragen, dann wird der Hund auch irgendwann sagen, ja gut, dann mache ich halt einfach. Und dann denkt sich der Mensch, boah, warum zieht der jetzt? Warum macht er das jetzt? Weil du die 10 Fragen davor einfach nicht beantwortet hast, wo der Hund gefragt hat, darf ich hingehen? Also Fragen jetzt, der Hund schaut dich an, also dass wir das auch geklärt haben, dass Hunde fragen, indem sie ihre Besitzer kurz anschauen. Das ist meistens eine Frage, wo der Hund halt sagt, darf ich da hingehen? Mensch sagt nichts, Hund sagt, okay, ich gehe hin. Mensch sagt, boah, warum geht der Hund hin?
Das ist das Problem an Leinenführigkeit. In 3,5 Sekunden hat die Ines jetzt zusammengefasst, warum Hunde an der Leine ziehen. Und ich sage ja auch immer zu den Leuten, die bei uns im Kurs sind, wenn ihr uns 5 Dinge fragt und wir beantworten euch in der ersten Stunde nichts davon, wir nehmen es nicht mal zur Kenntnis, fragt sie in der zweiten Stunde sicher keine 5 Fragen mehr.
Wenn überhaupt.
Und ob ihr in die 8. Stunde überhaupt kommt, ist die Frage. Und es ist nichts anderes als bei uns Menschen, nur das, glaube ich, muss man immer wieder den Leuten in Erinnerung rufen.
Ja.
Wir wissen ja jetzt, dass perfekt ein Konstrukt ist, das nicht funktioniert und dass es nicht gibt oder für die meisten zumindest gibt es es nicht. Aber wir gehen jetzt davon aus, es gibt die perfekte Leinenführigkeit. Was auch immer das für einen Menschen bedeutet. Für einen selber, genau. Was ist dabei am wichtigsten? Wie komme ich dorthin? Was brauche ich dafür, um diesen Punkt zu erreichen?
Okay, also ich glaube, wenn man jetzt aufmerksam zugehört hat bis jetzt, dann kann man sich die Frage wahrscheinlich auch schon beantworten. Also Kommunikation, ganz, ganz wichtig, dass wir dem Hund Orientierung geben, dass wir da sind für den Hund, dass wir erreichbar sind für seine Fragen, dass wir auch den Fokus verändern von, der macht das falsch, ich muss ihn korrigieren, zu, der macht das jetzt schon super toll, macht das richtig und ich sage ihm, dass er das richtig macht. Und wie ich irgendwann vorher schon gesagt habe, wenn der Hund einen Fehler macht aus unserer Sicht, das ist ja immer nur aus menschlicher Sicht der Fehler, dann sollten wir uns nicht ärgern, so, boah, der hat das noch immer nicht verstanden, sondern wir sollten uns freuen, dass der Hund das probiert, weil dann, nur dann können wir dem Hund sagen, so nicht, aber so. Das heißt, wenn du bei mir bist, dann ist es super, dann ist der Jackpot, dann bekommst du Aufmerksamkeit, also nicht Aufmerksamkeit, bekommst du Belohnungen, was auch immer, bekommst du das, was für dich wichtig ist. Und nicht eben mit diesem Negativen, was mache ich, wenn der Hund das schon wieder falsch macht, dann mit diesen Wasserflaschen, wie du vorhin gesagt hast, oder irgendwelche Scheiße arbeiten. Ist nicht nötig, das brauchen wir nicht. Einfach, wenn wir nur schauen, was möchte ich von meinem Hund, ich überlege mir, was möchte ich und das sage ich dem Hund dann, indem ich ihm einfach bestätige, belohne und nicht locke, weil wir das noch, glaube ich, nicht so genau gesagt haben. Wir haben keine Kekse in der Hand und sagen, schau, lauf da hinterher und mach das und das und das, weil dann wird der Hund uns auch ausblenden und sagen, oh, Kekse, da riecht's gut, sondern wir verwenden auch die Kekse nur als Werkzeug, wenn der Hund was gut gemacht hat. Erst dann greifen wir überhaupt zu einem Keks hin. Wir haben das niemals in der Hand und sagen, schau, natürlich wird er wahrscheinlich neben mir laufen, wenn ich die ganze Zeit das Keks da halte und der frisst eins nach dem anderen. Aber das ist für mich keine Leinenführigkeit. Das ist Ablenken und das wird auch nicht funktionieren, sobald ich einmal keine Kekse dabei habe. Aber wenn ich das mit Kommunikation mache, wenn ich mit dem Hund kommuniziere und ihm wirklich sage, das ist gut, so kommst du zum Ziel. Und wenn ich auf seine Bedürfnisse Rücksicht nehme und die Ablenkungen und all diese Dinge berücksichtige, dann kann ich kleinschrittig mit dem Hund aufbauen, dass er dann auch schwierige Situationen meistern kann, wo vorbeigehen kann, was für ihn sehr aufregend ist oder auch lange Strecken, längere Zeit an lockerer Leine bei mir gehen kann. Aber das erreiche ich eben nicht von heute auf morgen. Da ist viel Training und Arbeit auch dahinter. Und ja, also kurz gesagt, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig.
Weil du es jetzt auch cool gesagt hast, der Keks ist ja nichts anderes, um das in unseren menschlichen Kopf zu setzen, als eine Bonusauszahlung.
Ja.
Es ist, wir leisten etwas und der Bonus wird ausgezahlt. Und nichts anderes sollte es für den Hund sein, weil man kann jetzt sagen, ich habe keinen Preis, ich bin nicht verkäuflich, aber ich habe ja eine, ich bin käuflich und wenn mir jemand 100.000 Euro vor die Nase hält, dann gehe ich ihm gerne um eine Pylone herum. Und genauso ist es bei unseren Hunden auch. Du kannst da ein schönes Stück Speck hinhalten, dann wird dein Hund dir alles machen, nur er wird dabei nichts lernen.
Ja, aber ich würde den Keks auch gar nicht so mit Bezahlung oder so vergleichen, weil es ja nicht ist, der Hund muss jetzt arbeiten, sondern es für mich geht es eher mehr darum, dass der Hund eben Spaß haben darf beim Training. Dass ich das jetzt nicht sage, okay, Training ist jetzt harte Arbeit und wenn du das gut machst, kriegst du eine Bezahlung. Sondern wir trainieren gemeinsam, wir haben Spaß zusammen und Kekse machen es einfach, es schmeckt gut. Es, also gerade wenn der Hund verfressen ist und das toll findet, dann wertet das natürlich das Training auf und es geht auch schneller in den meisten Fällen, weil der Hund dadurch oft schneller lernt. Also wenn er genau diese Bestätigung mit dem Keks kommt, die kann ich ja sehr gezielt einsetzen und dadurch kann der Hund oft schneller verstehen, okay, das ist es, was du haben möchtest. Das geht aber auch mit anderen Belohnungen und wenn der Hund keine Kekse mag, dann ist es auch nicht der Weltuntergang, aber es ist nie irgendetwas Schlechtes, wo ich jetzt sage, das kann irgendwie, da locke ich jetzt nur oder was auch immer. Es macht einfach mehr, macht mehr Spaß, schmeckt gut und ja.
Und vor allem, wir Trainer wissen das ja, weil wir das ja oft auch in den Kursen schon sehen, bedürfnisorientierte Belohnungen, das ist ja für den Hund eigentlich das Wichtige. Dieser Keks, wir Menschen halten uns ja sehr an diesen Keksen fest und den Leckerlis, ja. Aber eigentlich ist meistens die Schnüffelstelle oder dieser Stock oder was auch immer, dieses Mäuseloch, viel wichtiger. Und die Hunde nehmen sich das Leckerli und dann springen es trotzdem in die Leine und holen es, ja. Weil sie das als
lohnenswerter.
Genau.
Ja.
So, Ines, eine letzte Abschlussfrage habe ich für dich noch. Danke auf jeden Fall für diese coole Folge, weil es ist richtig cool, mal mit dir im Podcast darüber zu reden, weil wir zwei reden ja auch ganz, ganz viel so miteinander und wir haben jetzt 2 Jahre Ausbildung zusammen durchgemacht. Aber eine letzte Frage habe ich für dich und zwar, stell dir vor, du kommst jetzt zu jedem Hundehalter der Welt durch. Und hast jetzt ganz kurz Zeit, um deine Gedanken mitzugeben. Was ist so das Wichtigste, was du jedem Hundehalter mitgeben würdest?
Oh nein.
Du darfst nachdenken.
Das ist so viel Druck, das alles jetzt zusammenzufassen. Weil gerade als wir auch so geredet haben, was ist wichtig beim Leinenführigkeiten, dann merkt ich, das und das, ich könnte wahrscheinlich stundenlang jetzt noch Sachen aufzählen und darüber reden. Und es ist jetzt sehr schwierig für mich, mich da jetzt auf eine Sache oder ein, zwei Sachen zu beschränken. Was würde ich allen mitgeben über Leinenführigkeit? Oder?
Überhaupt.
Oh Gott. Wird ja immer besser. überhaupt, also ganz generell würde ich sagen, dass es ganz, ganz im Hundetraining ganz, ganz, ganz viel auf das Gefühl ankommt. Auf dein eigenes Bauchgefühl. Ich war letztens bei einer Einzelstunde mit und da hat die Besitzerin, die hatten einen kleinen Hund und der war ein bisschen gestresst, auch bei Begegnungen mit anderen Hunden hat sich halt auch aufgeregt. Und die Besitzerin hatte als ihre Lösung, wenn es zu viel war, dass sie den Hund raufgenommen hat und hochgehoben hat. Und dadurch hat er sich auch super beruhigt, ist super runtergekommen. Aber sie hat jetzt gelesen, dass man das nicht machen darf und das verstärkt und was weiß ich, was sie gelesen hat. Und der Leo, der diese Einzelstunde gemacht hat, meinte dann, ja, natürlich darf sie ihn raufnehmen. Wenn das hilft, wenn das ihr hilft, wenn das dem Hund hilft. Sie will ja auch ihren Hund nicht herumtragen nur, aber wenn es jetzt die Situation in der Situation notwendig ist, natürlich darf sie das machen. Und das war so eine Erleichterung für sie, dass sie gesagt hat, oh Gott sei Dank darf ich das machen, weil das hat so ihren Bauchgefühl, sag ich mal, widerstrebt, dass sie das nicht machen darf, dass sie dem Hund nicht helfen darf. Und da sind wir schon wieder in einem ganz anderen Thema, bei dem Sachen verstärken, aber das machen wir jetzt nicht auch noch. Aber das wirklich dieses Gefühl von Menschen, Gefühl von Hunden, das ist sollte wirklich im Vordergrund stehen. Wie fühle ich mich? Wie fühlt mein Hund sich? Wie kann ich? Ich möchte eine Beziehung mit meinem Hund haben. Ich möchte nicht nur eine Maschine, dann brauche ich keinen Hund. ich möchte eine Beziehung haben, ich möchte, dass sich beide wohlfühlen, ich möchte die Gefühle von einem Hund berücksichtigen und ja, also Gefühle, Bauchgefühl, Gefühle, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste für mich.
Perfekter Abschluss, würde ich sagen.
Ja. Toll.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke, danke für die Einladung.
Das war sehr cool.
Und danke euch fürs Zuhören. Baba.
Tschüss. Tschüss.